Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Ich bin Markus und hatte diese Woche bereits die Gelegenheit, mir die neuen Samsung-Geräte einmal anzusehen. Nicht nur im Kram des Livestreams vom Unpacked-Event, nein, ich hatte die Geräte auch schon selbst in der Hand, habe mich dabei vor allen Dingen auf die beiden Smartphones konzentriert. Das ist das Samsung Galaxy Z Fold 5 und das Samsung Galaxy Z Flip 5. Die beiden neuen Geräte mit faltbarem Display. Aber ich hatte auch die beiden Smartwatches, die neu sind, also die Galaxy Watch 6 und die Galaxy Watch 6 Classic in der Hand. Kurz habe ich mir auch die Tablets angesehen von der Galaxy S9-Serie, aber tatsächlich lag der Schwerpunkt auch hands-on-technisch auf den beiden Mobiltelefonen. Ist sicherlich auch das, was unsere Leser überwiegend interessiert. Aber die beiden anderen Kategorien sollte man nicht außer Acht lassen. Insofern auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. Samsung Galaxy Z Fold 5. Ja, ich weiß noch, vor einigen Jahren, als die ersten Foldables vorgestellt wurden. Das erste Samsung Foldable, das kam ja gar nicht so richtig auf den Markt. Das wurde ja damals im Frühjahr vorgestellt und wurde sogar an einige Journalistenkollegen schon ausgegeben, die es dann mal ausprobieren konnten. Wie läuft denn das Ganze? Und die hatten nach wenigen Tagen festgestellt, mit der Stabilität ist es doch nicht so weit bestellt, als dass man das als alltagstauglich bezeichnen kann. Samsung hat die Dinger wieder einkassiert, Monate später dann praktisch einen Launch 2.0 veranstaltet. Aber so richtig auf den Markt kamen die Geräte damals gar nicht, wenn ich mich erinnere. Das war dann praktisch das erste Modell, eher so eine Art Prototyp. Ab der zweiten Serie kamen die Geräte auf den Markt und ich verfolge das Fold-Modell seitdem auch sehr intensiv, weil mich also große Displays auch privat schon immer sehr angesprochen haben. Ich bin immer für große Displays, soll man das sagen, knapp über 50 werden die Augen auch langsam schlechter. Man freut sich über wirklich große Displays, wo die Darstellung von Schriften, gegebenenfalls auch von Fotos oder Videos entsprechend größer sind oder auch die App-Darstellung natürlich besser ist. Und ich muss eines sagen, was mir an dem Fold richtig gut gefällt, man kann das praktisch benutzen wie früher ein Nokia Communicator als Mini-Laptop. Nur, dass man eben keine physischen Tasten hat, sondern dass die halt auf dem Touchscreen eingeblendet werden. Ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Ich bin bis heute nicht der große Freund des auf dem Touchscreen Schreibens. Würde mir sehr wünschen, dass es auch wieder jenseits der Uni-Herzgeräte Smartphones mit physischer Tastatur gibt. Aber das ist ein zumindest gut gelungener Kompromiss. Denn wenn man so ein Samsung Galaxy Z Fold 5 mal hinlegen oder auch hinstellen kann, sozusagen im Notebook, im Mini-Notebook-Modus, also wirklich wie so ein Nokia Communicator. Man legt das Ding auf den Tisch, klappt es auf und hat eben die beiden Displayhälften nicht als Gesamtdisplay, sondern kann unten auf der eingeblendeten Tastatur schreiben und oben sieht man den Rest vom Ganzen. Funktioniert wunderbar. Es gibt App-Anbieter, die sehen das sogar bereits nativ vor. WhatsApp zum Beispiel. Ich konnte mir das im Hands-on auch mal angucken. Es gibt ein Menü, wo man das forcieren kann. Weil eben nicht jeder App-Anbieter diesen Modus, diesen zweigeteilten Modus, unten schreibst du, oben guckst du, von Haus aus vorsieht. Ja. Es kann dabei natürlich auch zu Falschdarstellungen kommen. Deswegen hat Samsung das sinnvollerweise so gemacht, dass man diesen Modus ein- und ausschalten kann für jede einzelne App. Standardmäßig ist es deaktiviert, außer bei Apps, wo man gar keinen Einfluss drauf hat, weil die App nativ so programmiert wurde, dass genau dieser Modus tatsächlich funktioniert. Und das ist bei WhatsApp zum Beispiel der Fall. Ja, ich sehe oben meine Chats, also praktisch die Liste und sehe nebendran das aktive Chat-Fenster und unten kann ich tippen, wie wenn es ein wirklich kleines Notebook wäre. Das ist jetzt nichts zum durch die Gegend laufen und so. Haben wir im BlackBerry alles früher gemacht. Dafür war der Communicator ja auch nie so doll geeignet. Aber ansonsten funktioniert das gut. Und auch generell muss ich sagen, dieses Fold zum Schreiben, weil man eben mehr Fläche hat, weil man eine größere Tastatur zur Verfügung hat auf dem insgesamt ja, wenn man beide Displayhälften zusammennimmt, 7,6 Zoll großen Display, muss ich sagen, eine feine Sache. Das ist sogar praktisch für die Zweihandbedienung schon so vorgesehen, praktisch, dass man mit beiden zum Beispiel Daumen schreiben kann. Das heißt, man hat im normalen Modus, wenn man das Display ganz normal aufklappt, als Gesamtdisplay quadratisch mit 7,6 Zoll, hat man tatsächlich links die eine Tastaturhälfte, rechts die andere, sodass praktisch beide, also sodass praktisch alle virtuellen Tasten mit dem jeweiligen Finger erreichbar sind, aus der linken respektive rechten Hand, ohne dass man sich tatsächlich verrenken muss. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich bin eigentlich eher ein Fan von Tastaturhandys, die es leider kaum noch gibt. Aber damit kann sogar ich wirklich leben und gut schreiben. Hab's jetzt im Rahmen des Hands-Ons nur mit der Original-Samsung-Tastatur ausprobieren können, nicht mit irgendwelchen Third-Party-Tastaturen. Ob das da auch funktionieren würde, gerade mit diesem zweigeteilten Modus, weiß ich nicht. Müsste man im ausführlichen Test mal eruieren. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ansonsten ist natürlich dieses riesige, also für Smartphone-Verhältnisse, riesige 7,6 Zoll Display wirklich eine feine Sache. Also gerade zum Surfen im Internet ist das natürlich toll, wenn man praktisch die Seiten sich entsprechend breit anzeigen kann, aber nach unten eben auch Fläche hat. Na, wenn du jetzt ein normales Smartphone, wenn man es auf die breite Darstellung Wert legt, wenn man das jetzt quer nimmt, dann scrollst du dich ja von oben nach unten wirklich zu Tode, um wirklich zu den jeweiligen, sagen wir mal, weiteren Texten auf der Seite zu kommen oder so. Nein, hier habe ich wirklich eine vernünftige Darstellung zum Surfen. Im Internet ist das wirklich toll. Es ist natürlich auch toll, um möglicherweise zwei oder drei Apps parallel zu nutzen, sei es Multitasking-mäßig oder sogar tatsächlich nebeneinander. Dafür ist das auch toll. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese Bauform hat mir aus einem Grund von Anfang an nicht ganz so gefallen. Quadratisch praktisch? Nee, eben nicht praktisch. Weil Fotos und Videos, da hast du natürlich einen riesigen Rand oben und unten. Weil die haben halt 16:9 oder 4:3 Format, je nach Belieben, aber eben nicht 1:1 Format. Und die sind einfach nicht darauf ausgelegt, auf einem Display in dieser Bauform praktisch in Vollformat dargestellt zu werden. Es sei denn, es gibt natürlich Kameras, da kannst du 1:1 Format einstellen. Gar kein Problem, aber so macht, glaube ich, wirklich niemand Fotos. Das ist der große Nachteil. Ich habe im Nachgang dann auch bei Samsung nachgehakt. Wollt ihr denn nicht mal so ein Fold rausbringen mit einem anderen Seitenverhältnis, sodass das für Fotos und Videos auch besser funktioniert? Da hieß es, Samsung sieht ganz klar einen Mehrwert in der jetzigen Displayform. Es gab und gibt tatsächlich Überlegungen, aber konkret ist da gar nichts. Das ist tatsächlich Überlegungen zu geben scheint, sieht man an Prototypen, die wohl auf dem Hauptevent in Korea kursierten, also auf dem eigentlichen Unpacked-Event. Da war tatsächlich auch, waren wohl Prototypen zu sehen, wo tatsächlich auch andere Display-Formate verwendet wurden. Ob es die jemals geben wird, ist die andere Frage. Die haben natürlich wieder andere Nachteile. Da hast du dann diesen Communicator Modus unten schreiben, oben gucken, hast du dann natürlich wieder nicht mehr. Es ist alles in allem ein schönes Gerät, hat wie die anderen neuen Geräte, abgesehen von den Uhren natürlich, den Snapdragon 8 Generation 2 for Galaxy von Qualcomm an Bord. Das ist der Prozessor, den Qualcomm speziell für die Samsung-Geräte angepasst hat, der auch in der S-Serie, die schon im Frühjahr rausgekommen ist, integriert ist. ist momentan auch, würde ich sagen, der State-of-the-Art-Prozessor für Smartphones, zumal er eben auch Dinge kann, die es bei anderen CPUs oder auch Radios, also Funkschnittstellen, so nicht gibt. Qualcomm kann zum Beispiel die Kombination aus LTE und 5G auf benachbarten Frequenzbereichen. Kommt zum Beispiel häufig vor, dass man LTE auf 800 MHz und 5G auf 700 MHz hat. Das nutzt du mit dem iPhone nicht, weil es nicht geht. Ja, Samsung konnte das mit dem eigenen Exynos-Prozessor schon im vergangenen Jahr und der Qualcomm kann es auch. Und was der Qualcomm als meines Wissens einziger Prozessor überhaupt momentan auch unterstützt, ist Voice over New Radio, also Telefonie über 5G. Und das gibt's in Deutschland schon, und zwar für Vodafone-Kunden. Für Vodafone-Vertragskunden, die auch die 5G-Standalone-Option gebucht haben, für diejenigen Kunden gibt's auch mittlerweile Voice over New Radio, also Telefonieren im nativen 5G-Netz. Kein automatischer Fallback auf 4G oder 2G mehr. 3G haben wir in Deutschland fast nicht mehr. Tatsächlich gab es diese Woche einen Leserhinweis, der Kollege hat tatsächlich in Baden-Württemberg ein Vodafone war's. Ja, Vodafone 3G entdeckt. Es gibt also tatsächlich vereinzelt, aus welchen Gründen auch immer, noch 3G. Warum das so ist, das ist eine gute Frage. Ob das noch der Fall ist, weiß ich nicht. Das gab es auch mal in Bayern, in Nordbayern, in Franken, im Telefonica-Netz. Da hatte es irgendwelche Gründe, dass es Probleme gab, die Station, die Basisstation umzurüsten. Könnte hier natürlich genauso sein. Ja, also der Qualcomm-Prozessor ist momentan State of the Art, sorgt für viel Rechenleistung. Das Gerät hat 12 GB Arbeitsspeicher auch an Bord, gibt's wahlweise mit 256, 512 und 1 Terabyte Speicher, also 256 oder 512 GB und 1 Terabyte, wobei die ganz große Version exklusiv im Online-Store von Samsung erhältlich ist. Also, was soll ich sagen? Das Betriebssystem lief im kurzen Test absolut flüssig. Android 13 natürlich noch und One UI 5.1.1. Da kommen dann natürlich im Herbst die Updates auf Android 14 und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Betriebssystem läuft absolut flüssig. Keine Ruckler. Apps starten sofort. Das Display hat eine hervorragende Darstellung, muss ich wirklich sagen. Ist wirklich toll. Sehr, sehr naturgetreue Farben, sage ich mal, gefällt mir ganz ausgezeichnet. Und wenn man wirklich mal keine Lust hat, das Gerät aufzuklappen, 6,2 Zoll hat immerhin auch das Außendisplay. Also, um mal eben zu gucken, wie der Bundesliga-Verein gerade wieder verliert, dem man die Treue geschworen hat, sozusagen. Oder wer die Breaking News über das schlechte Wetter Ende Juli als Push-Benachrichtigung gerade bekommen hat, da reicht ein kurzer Blick aufs Außendisplay, 6,2 Zoll. Es gibt immer noch und früher sowieso viele Smartphones, die hatten gar kein so großes Display. Das hat dieses Gerät als Außendisplay, reicht für viele Dinge völlig aus. Und wenn man dann wirklich bequem irgendwo im Internet surfen will oder wie auch immer, dann natürlich das große Innendisplay verwenden, 7,6 Zoll. Der Faltmechanismus soll eine gut sechsstellige Anzahl von Öffnen und Schließen problemlos überleben, ist also nicht mehr wie bei der ersten Fold-Generation, dass es da Probleme gibt. Ich muss auch sagen, ich habe mir das genau angeguckt, macht einen absolut stabilen Eindruck. Und was mir richtig gut gefällt, das Spaltmaß, wenn das Gerät geschlossen ist. Die bisherigen Folds waren nämlich nicht wirklich geschlossen. Man hat immer so einen kleinen Luftspalt gesehen zwischen oberer und unterer Displayhälfte. Gibt es nicht mehr, Spaltmaß ist weg. Und ja, feine Sache. Als Zubehör gibt es dann übrigens auch ein S-Pen. Der passt in dem Fall aber nicht ins Gehäuse. Es gibt ein ganz schmales Case, wo der S-Pen dann integriert werden kann, trägt eigentlich kaum auf, wer ein S-Pen haben möchte, ist dann natürlich damit tatsächlich sehr, sehr gut bedient, würde ich mal sagen. Ja, Vorbestellungen laufen bereits, wie alle neuen Samsung-Geräte, wird ab 11. August ausgeliefert. Die Version mit 256 GB Speicher kostet 1899, nicht Hoffenheim, sondern Euro. Die 512er ist für 2019 Euro erhältlich und die 1-Terabyte-Variante dann 2259 Euro. Vorbestellaktion, die jeweils nächstgrößere Version gibt es zum gleichen Preis. Also wer 1899 Euro ausgibt, bekommt momentan im Rahmen der Vorbestellaktion gleich 512 GB und nicht 256. Das zweite Gerät ist das Flip 5. Das wiederum ist ebenfalls quadratisch, allerdings viel kleiner und zwar im zusammengeklappten Zustand. Passt in jede noch so kleine Jackentasche, passt für Frauen in jede Handtasche im Endeffekt, ist natürlich viel kleiner, ist natürlich viel leichter als so ein Fold, hat aber mittlerweile auch ein 3,4 Zoll großes Außendisplay. Jetzt wird jeder sagen, ach, wie süß, so ein kleines Display. Ja, aus heutiger Sicht mag das so sein, aber wenn ich jetzt daran denke, dass das erste iPhone, zugegeben 2007, das ist schon ein paar Tage her, auch nur ein 3,5 Zoll großes Display an Bord hatte, muss ich sagen, das ist gar nicht schlecht. Samsung passt auch Apps in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Entwickler so an, dass die sich teilweise über das Außendisplay steuern lassen oder generell auch nutzen lassen. Also eine kurze WhatsApp-Nachricht über die Tastatur, die es auch auf diesem Display gibt, kein Problem. Spotify, zumindest mal die Steuerung. Titel gefällt mir nicht. Ups, weiter zum nächsten. Solche Sachen, auch die funktionieren tatsächlich beim Galaxy Z Flip 5, dem neuen Club-Handy von Samsung, auf dem Außendisplay. Man muss aber auch sagen, Riesenunterschied ist tatsächlich dieses Außendisplay. Beim Vorgängermodell hat er das noch einen 1,0 Zoll großen Monitor. Das hat heutzutage fast jedes Smartwatch. Jetzt, wie gesagt, 3,4 Zoll, das ist natürlich viel, viel besser. Das Innendisplay, 6,7 Zoll, klingt im ersten Moment nach riesig, aber anders als der Redakteur, der diesen Podcast aufnimmt, ist dieses Gerät auch sehr, sehr schmal geraten. Seitenverhältnis nämlich 22 zu 9, nicht 16 zu 9 zum Beispiel. Das bedeutet natürlich, hier hat man dann die Displayränder beim Video betrachten nicht oben und unten, sondern auf der Seite. Also ich sage ganz offen, mein Fall persönlich wäre das jetzt nicht. Ja, aber wenn es jetzt einem darauf ankommt, dass man ein möglichst kleines, im zusammengeklappten Zustand, möglichst kleines Gerät haben möchte, das in jeder Hosentasche kaum aufträgt, in der Jackentasche schon gar nicht, ultra portabel, muss ich sagen, dafür ist das wirklich toll. Und wer jetzt nicht unbedingt Unmengen an Fotos und Videos auf seinem Telefon anguckt, sondern dieses Gerät zum im Internet surfen oder für Apps oder für E-Mails, für Messenger und so weiter nutzt, der ist natürlich hervorragend, auch mit diesem Display mit 6,7 Zoll und einem Seitenverhältnis von 22 zu 9 bedient. AMOLED kennen wir bei Samsung, ist eigentlich Standard. Natürlich auch bei diesem Gerät tatsächlich vorhanden als Display-Technologie. Satte Farben, dennoch naturgetreu, spiegelt auch nicht so arg. Also ich muss sagen, konnte es zwar nicht bei extrem gutem Sonnenlicht testen, das bringt das Wetter momentan so mit sich, aber ansonsten wirklich gut. Faltmechanismus auch meiner Ansicht nach besser als bei den Vorgängern und wie für das Fold 5 gilt, dass auch hier kein Spaltmaß mehr zwischen der oberen und unteren Displayhälfte zu sehen ist, wenn man das Gerät tatsächlich zugeklappt hat. Also muss ich sagen, feine Sache, kleiner, Nachteil gegenüber dem Fold 5, aber es ist halt eine ganz andere Gerätekategorie. Es gibt beim Flip 5 nach wie vor nur einen SIM-Kartenschacht und natürlich zusätzlich die Möglichkeit, eSIM zu verwenden. Beim Fold 5 ist es so, wie bei der S-Serie, also zumindest beim S23 Ultra, beim Plus ist es auch so, beim normalen S23 weiß ich jetzt gar nicht, dass man tatsächlich zwei physische SIM-Karten und eSIM verwenden kann, SIM-2 und eSIM nur alternierend. Apple und Google können bei ihren Geräten mittlerweile ja auch zweimal eSIM statt der Kombination physische SIM und eSIM. Das kann Samsung nach wie vor nicht. Auch diese Frage habe ich gestellt, geht bei den neuen Geräten auch nicht. Und es ist tatsächlich so, man sieht da die Nachfrage nicht. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass es eine reine Softwaregeschichte ist und dass man mehr oder weniger ganz ehrlich keine Lust hat, das zu programmieren, weil der Prozessor sollte das tatsächlich können. Auch also Apple oder Google verwenden das Qualcomm-Technik und bei denen funktioniert das ja. Also insofern scheint eine reine Software-Sache zu sein. Warum man das nicht anbietet, ja, eSIM kommt zwar, aber so richtig viel ja dann doch noch nicht und so. Aber warum gibt man dem User nicht trotzdem die Freiheit an die Hand, das selbst zu entscheiden, wie er es haben möchte? Das ist eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Natürlich auch hier Snapdragon 8 Generation 2 for Galaxy an Bord. Dual-Hauptkamera mit jeweils 12 Megapixel Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel, 10 Megapixel Selfie-Kamera, der Akku mit 3700 mAh. An sich ein tolles Gerät, fängt bei 1199 € an. Hat natürlich auch einen anderen Vorteil. Nicht nur die kompakte Bauart. Nein, mit 187 Gramm ist das Gerät auch vergleichsweise leicht. Wie gesagt, 1199 € für die 256 GB Version, 512 GB, dann sind es 319 €. In beiden Fällen 8 GB Arbeitsspeicher und auch hier die Vorbestellaktion, das größere Gerät, gibt's im Endeffekt für den Preis des kleineren Geräts, was die Speicherkapazität angibt, wenn man bis zum 10. August bestellt. Galaxy Watch 6 in zwei Varianten. Die Galaxy Watch 5 Pro bleibt für die Pros erhalten. Das sind hauptsächlich, stellt man sich da Spitzensportler vor, so wie Apple mit der Apple Watch Ultra. Aber diese Pro-Modelle oder Ultra bei Apple, die sind natürlich auch interessant für Leute, die keine Lust haben, ihre Smartwatch alle 5 Minuten aufzuladen. Der Produktmanager von Samsung sagte, er lädt seine Uhr tatsächlich zweimal die Woche auf. Also das kann ich so für meine Apple Watch Ultra tatsächlich auch bestätigen. Und das ist eben der Vorteil dieser Pro- respektive Ultra-Modelle. Da gibt's kein neues, aber dafür gibt es das Classic-Modell wieder. Das heißt, die Samsung Galaxy Watch 6 Classic ist wieder verfügbar. Was heißt das? Es gibt wieder eine Samsung Smartwatch mit physischer Lünette. Samsung hatte das im vergangenen Jahr wegrationalisiert. Und dieses am Rad drehen, wobei das Rad in dem Fall praktisch um das Display der Uhr herum geht, das am Rad drehen ging halt nur noch tatsächlich per Touch-Bedienung. Und jetzt kann man das Rad bei der Classic-Version dann auch wieder tatsächlich physisch steuern. Gefällt mir persönlich wesentlich besser, als wenn das nur irgendwie per Gestensteuerung auf einem gar nicht echten Rad funktioniert, was meiner Ansicht nach halt auch zu Fehlbedienungen führen kann, je nachdem, in welcher Umgebung man gerade ist. Ansonsten Wear OS 4, also die neue Version des Betriebssystems. Ich selbst habe noch eine Galaxy Watch 4 Classic im Einsatz und man sieht im Menü schon den ein oder anderen Unterschied. Zum Beispiel gibt es die Samsung Wallet als Nachfolger der Samsung Pay App jetzt tatsächlich auch für die Uhr. Auf dem Smartphone haben wir das ja schon seit einiger Zeit. Und die Routinen zum Beispiel, wo man einstellen kann, in welchen Situationen welche Dienste, Apps, wie auch immer, möglicherweise nicht oder bevorzugt verfügbar sind oder wie auch immer. Das gibt's jetzt tatsächlich auch nativ auf der Uhr. Bisher nur auf dem Smartphone. Ist auch eine Neuerung. Ansonsten laufen die Geräte. Also Samsung selbst spricht natürlich davon, dass der Exynos W930, wie der neue Chip für die Uhren heißt, 18% mehr Performance liefert. Apps sollen 34% schneller starten als bei den Vorgängern. Der Akku soll länger durchhalten. Ganz ehrlich, ich habe den direkten Vergleich gemacht zwischen meiner 2 Jahre alten Uhr und der. Also, mag sein jetzt wirklich, wenn man genau nachmisst, aber gefühlt hat meine Uhr genauso schnell auf Eingaben reagiert wie die neuen. Also ich würde sagen, der große Vorteil ist tatsächlich das neue Betriebssystem. Die Samsung-Produktkollegen sagen, es soll auch für die Galaxy Watch 4 und wahrscheinlich an das Recht für die 5er aus dem vergangenen Jahr noch Updates geben. Aber ob dann wirklich die neue Betriebssystemversion kommt mit allen Funktionen, die sich jetzt auf der 6er Generation verfügbar ist oder sind, das wage ich noch zu bezweifeln. Bei Fitnessfunktionen hat Samsung ein bisschen nachgelegt, beim Schlaftracking zum Beispiel, dann gibt es Sturzerkennung mit SOS-Funktion und solche Geschichten. Ist natürlich eine feine Sache und gegenüber einer Apple Watch spart man, wenn man die Samsung-Uhr verwendet, auch noch jede Menge Geld. Die Galaxy Watch 6 ist in 44 mm und in 40 mm zu bekommen. Die Classic-Version in 43 und 47 mm. Die Classic in groß mit LTE kostet 499 Euro. Und das kleinste, nicht Classic, also normale Modell, 40 mm, ist ohne LTE schon für 319 Euro zu bekommen. Ich muss sagen, das ist natürlich durchaus ein Argument. Gegebenenfalls, wenn man jetzt sagt, man möchte bei einem Hersteller bleiben, im Ökosystem verankert bleiben etc. pp., ist das eine feine Sache. Vorbesteller bekommen eine Tauschprämie, wenn sie ihr altes Gerät abgeben und ein Nylon-Armband gratis dazu und wenn sie das wollen, sogar 15% Rabatt auf Samsung Care Plus, also auf die zusätzliche Versicherung. Dann gab es die Galaxy Tab S9 Serie noch, das Tab S9 Ultra mit 14,6 Zoll großem Display, wäre mir persönlich für ein Tablet viel zu groß, weil Tablet ist für mich ein Medienkonsumgerät, das ich unter anderem auf Reisen sehr, sehr gerne benutze. Natürlich ist da auch ein großes Display schön und leicht sind die Geräte durchaus, muss man sagen. Aber es ist einfach, wenn ich so ein großes Gerät mitnehme, vielleicht dann noch das Tastaturcover dazu. Dann kann ich auch gleich ein Notebook nehmen. Samsung möchte tatsächlich, dass die Geräte verstärkt auch für Produktivität zu gebrauchen sind. Das sind sie durchaus, aber es ist halt eben trotzdem kein Windows, macOS oder Linux, sondern in Anführungszeichen nur Android. Es gibt natürlich die Zielgruppe, für die ist das völlig okay, denen reicht das so. Und dann gibt's eben mich. Also mir wäre es nichts, egal ob Samsung-Tablet oder iPad, als Medienkonsumgerät ist das top. Ja, als Fernseher in der Küche, als YouTube mal eben im Wohnzimmer auf dem Schoß Betrachtgerät sozusagen oder als portabler Fernseher, Streaming-Fernseher für den Urlaub, für den Wochenendausflug, wie auch immer. Tolle Sache, größer als das Smartphone-Display, super, aber für Produktivität, das muss jeder selbst wissen, für mich wäre es tatsächlich nichts. Neu bei den Tablets ist, dass sie IP68 zertifiziert sind. Das heißt, Wasser- und Staubgeschützt. Warum hat man das gemacht? Unter anderem auch, weil es der Mitbewerber aus den USA nicht macht. Und man sich da tatsächlich aus der Industrie und so weiter auch neue Käuferschichten möglicherweise erhofft. Denn in Ausschreibungen ist das tatsächlich, laut Samsung zumindest, teilweise gefordert. Was eine feine Sache ist, die Geräte sind richtig dünn. Das Tab S9 5,9 mm, das Tab S9 Plus 5,7 und das S Ultra was ja das, den großen Monitor hat. 5,5 mm dick ist das Gerät nur. Also das muss ich sagen, feine Sache. Gibt's alle, sowohl als WLAN-Only-Gerät als auch WLAN und 5G. Das Tab S9 mit WLAN fängt mit 128 GB bei 899 € an. WLAN 5G 256 nehmen wir mal als Beispiel. Den Rest haben wir dann natürlich auf teltarif.de, verlinken wir euch in den Shownotes. 1169 €. Die S9 Plus Variante fängt bei 1119 € an, geht dann rauf bis 1389 €. Und das Tab S9 Ultra 256 GB WLAN 1119 € und da gibt es dann tatsächlich auch wieder eine 1 TB Version für 1909 € mit 5G. Wobei, hier gilt dann auch wieder die Besonderheit, die 1 TB Variante gibt es nur im Online-Store von Samsung und es gilt auch hier wieder, dass Vorbestellungen bis 10. August möglich sind, Auslieferung ab 11. August. Vorbesteller erhalten die Version mit doppeltem Speicherplatz ohne Aufpreis und bis zu 100 € Tauschprämie gibt es, wenn man das alte Gerät in Zahlung gibt. Tja, das muss man sagen dazu. GoodNotes, eine für Android neue Notizen-App, wird vorinstalliert, zusätzlich zur Samsung-eigenen Notizen-App. GoodNotes gab es bisher schon für macOS und für iPadOS. Bin mir gar nicht sicher, ob auch für die Smartphones. Auf der Apple-Seite erfolgte die geräteübergreifende Synchronisierung über iCloud. Mal gucken, ob man das jetzt ändert, sodass man dann auch systemübergreifend, zum Beispiel zwischen iOS oder iPadOS und Android synchronisieren kann. Wobei die App bisher für Android noch in der Beta ist. Also Samsung ist wahrscheinlich der erste Hersteller weltweit, der das sogar vorinstalliert. Eine Sache, die sowohl für die Smartphones als auch für die Tablets gilt, Samsung garantiert 4 Android-Generationen Updates. Und bis zu 5, oder nicht bis zu, sondern 5 Jahre lang bekommen die Geräte auch Sicherheitsupdates. Also Software, Feature-Updates, Android, One UI, Benutzeroberfläche, 4 Android-Versionen. Und Sicherheitsupdates 5 Jahre. Bei den Smartwatches war man sich im Gespräch nicht so ganz sicher und meint, es könnten ja weniger sein als bei den Smartphones und Tablets. Das liefern wir nach, sobald wir hierzu entsprechende Informationen haben. Ja, das sind die neuen Samsung-Geräte. Könnt ihr, wie gesagt, bereits vorbestellen. Sowohl bei Samsung selbst als auch natürlich bei den Mobilfunk-Providern. Offizielle Auslieferung ab 11. August. Wie man Samsung kennt, könnten die ersten Vorbesteller auch schon ein paar Tage früher beliefert werden. Wir schauen uns die Geräte, wenn sie denn da sind, natürlich ausführlicher an und werden natürlich in ausführlichen Testberichten dann noch darüber berichten, welche weiteren Erfahrungen wir damit dann jeweils gesammelt haben. Das war's für heute im Podcast. Wünsche euch ein schönes Wochenende und bis demnächst.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.